der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Mein heutiger Gast ist wieder der Harald Geißler. Er ist wie viele andere ehrenamtlich und enthusiastischer Experte im Strombereich und sein Steckenpferd sind Energiegemeinschaften, mit denen er sich seit geraumer Zeit befasst. Harald, danke, dass du da bist und schön, dass du Zeit für uns hast.
Grüß dich Wolfgang, danke für die Einladung.
Ja, bei den Gästen im Hochspannungspodcast ist es normalerweise so, dass die sind wie ich Angestellte der Netz Oberösterreich. Bei externen Gästen ist das natürlich ein bisschen anders und nicht der Fall. Wie sagt man, Transparenz gegenüber unseren Zuhörern recht groß schreiben. Harry, wir kennen uns vor ein paar Veranstaltungen, die wir gemeinsam schon bestritten haben, zum Thema Energiegemeinschaften und Netzausbau. Aber kennengelernt haben wir uns eigentlich, ich glaube, im Frühjahr 2020, wie wir begonnen haben mit diesem Netzanschlusstool, das zu entwickeln. Da wart ihr ja eine von den ersten Benutzer von dem Tool, das wir da entwickelt haben. Und ja, das ist der Hintergrund, woher wir uns kennen. Vielleicht für unsere Hörer noch, was du beruflich machst und ob du für irgendwelche Parteien, Vorfeldorganisationen tätig bist in deiner Freizeit.
Ja, mein Name ist, wie es gesagt hast, Harald Geißler. Ich komme aus Weizenkirchen und bin dort in der Gemeindepolitik als Gemeindevorstand für die Grünen Weizenkirchen tätig. Und diese ehrenamtliche politische Tätigkeit hat mich auch zum Thema Energiegemeinschaften geführt. Beruflich bin ich beschäftigt beim städtischen Pendant der Energie AG, bei der Linz AG, aber nicht im Energiebereich, sondern im Baumanagementbereich. Also das heißt, ich habe dort mit diesen Energiethemen nichts zu tun. Das Energiegemeinschaftsthema beschäftigt mich seit dem Sommer 2021, wie das Erneuerbaren Ausbaugesetz praktisch beschlossen worden ist und die Energiegemeinschaften dort definiert worden sind. Wir haben nach der Wahl dieses Thema praktisch in unser Gemeindearbeit praktisch eingebracht und haben gesagt, wir wollen in Weizenkirchen, sobald wie irgendwie geht, eine erneuerbare Energiegemeinschaft gründen auf Gemeindeebene. Das hat sich aus tariflichen Gründen nun verschoben. Also wir haben zwar einen einstimmigen Grundsatzbeschluss in der Gemeinde getätigt, dass wir eine Energiegemeinschaft gründen werden, haben auch entsprechende Gründungsvorbereitungen und auch Gründungsförderungen vom Klimafonds praktisch in Anspruch genommen, dass wir dieses Modell der Energiegemeinschaft auf kommunaler Ebene praktisch umsetzen werden. Warum ich heute bei dir sitzen darf, hängt damit zusammen, dass wir, um die Energiegemeinschaftsthematik kennenzulernen, private erneuerbare Energiegemeinschaft im März 2022 gegründet haben und im Zuge dieser Gründung und des Betriebs einfach irrsinnig viel Erfahrungswerte, Wissen uns angeeignet haben, das wir dann bereitwillig anderen Menschen weitergeben haben, weil wir gesagt haben, wir wollen das nicht für uns und fürs stille Kämmerlein machen, sondern wir wollen, dass alle, die Energiegemeinschaften gründen wollen, es möglichst leicht haben. Und leichter wird es dann, wenn man wer sagen kann, kein Problem, dann machst du zuerst das, dann das, dann das. Und das war die Herangehensweise praktisch, die Motivation, warum wir Energiegemeinschaft gegründet haben.
Wir haben ja in der ersten Folge zu den Energiegemeinschaften schon einen großen Teil dieser Erfahrungen, die du in Weizenkirchen eben gemacht hast, schon einmal abgedeckt. Den Link zu dieser Podcast-Folge gibt es in der Episodenbeschreibung. Wir haben uns dort in der ersten Folge eben befasst mit dem Gründen der Energiegemeinschaft und mit der Administration. Und wir möchten jetzt noch einmal, ich sage mal, in das Leben der Energiegemeinschaft einsteigen und vielleicht ganz kurz am Anfang noch einmal abgerissen, was sind denn so die wichtigen oder die drei, vier großen Schritte von der Idee bis zum Verwirklichen der Energiegemeinschaft?
Naja, ich möchte sagen, der erste Schritt zur Gründung einer Energiegemeinschaft ist einmal der, dass man sich ein Kapperl sucht und genau dieses selbige Kapperl aufsetzt. Das ist einmal das Wichtigste. Also Gründen einer Energiegemeinschaft ist am Anfang einfach verbunden damit, dass man eine gewisse Ernsthaftigkeit und eine gewisse Beharrlichkeit und Geduld sozusagen mitbringt und im Endeffekt der erste Schritt bei der Gründung einer Energiegemeinschaft ist die Anmeldung einer Rechtspersönlichkeit. Das heißt, ich muss, so wie es in unserem Fall war, einen Verein gründen. Das mache ich auf der BH. Dafür gibt es Statuten, die man bei der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften oder auf unserer Homepage www.fiere.at beziehen kann. Kriege dort einmal dann sozusagen meine ZVR-Nummer, die mich als Verein praktisch ausweist. Ich brauche, damit ich einen Verein gründen kann, zumindest einmal zwei Leute. Und der nächste Schritt ist, dass ich mir in einem Portal, das heißt EB Utilities, quasi dass ich meine Energiegemeinschaft als Marktpartner anmelde. Das heißt, ich kriege dann dort eine Nummer, das mache ich alles übers Internet. Mit dieser Nummer gehe ich dann zum Netzbetreiber, mache mit dem Netzbetreiber, mit meinem zugehörigen Netzbetreiber, in unserem Fall ist es die Netz Oberösterreich, praktisch eine Vereinbarung, dass wir als Marktpartner Energiegemeinschaft und der Netzbetreiber Netz Oberösterreich diese Energiegemeinschaft praktisch aktivieren, wenn man so sagen will. Man kriegt dann eine entsprechende Nummer. Und der nächste Schritt ist dann die Registrierung, Anmeldung im sogenannten EDA-Portal. Das EDA-Portal ist eben auch wieder Internetzugang, den man benötigt, um an die Energiedaten zu gelangen, die man für die Abrechnung der Energiegemeinschaft braucht. Also diese vier Schritte muss ich setzen. Und das dauert im Idealfall ungefähr einen Monat, hätte ich gesagt, maximal. Also, wie gesagt, da bin ich wieder bei der Beharrlichkeit. Ich muss halt einfach schauen, dass ich reagiere. Das heißt, wenn ich jetzt von einer dieser Stellen sozusagen eine Antwort kriege, uns fehlt noch Identitätsnachweis, naja, wenn ich eine Woche warte, bis ich den Führerschein schicke, naja, dann bin ich selber schuld. Wenn ich es gleich mache, dann kann ich davon ausgehen, dass ich das zügig vorantreiben kann, dann dauert es einen kurzen Monat, hätte ich gesagt.
Also da gibt es nicht recht große Hindernisse, die da zu überwinden sind, bis man mal diesen Gründungsprozess durchlaufen hat.
Nein, gar nicht. Also das Um und Auf ist, dass ich weiß, wo gehe ich Schritt für Schritt hin. Das haben wir eben in einer Präsentation, die es auch auf unserer Homepage zum Download gibt, haben wir das auch dargelegt, welche Schritte muss ich wann setzen. Diese Schritte kann ich alle online machen. Das heißt, ich brauche nirgends hingehen. Ich brauche keinen Brief schicken, sondern ich kann das alles entsprechend übers Internet erledigen. Und ja, wie gesagt, also es ist nichts dabei, wo ich vor irgendwelche Anforderungen gestellt werde, die ein Mensch, der ein bisschen mit Computer umgehen kann und ein bisschen bürokratisch geübt ist, nicht fertig wird.
Also wir wollen natürlich unsere Zuhörenden, die da jetzt den Podcast anhören, in dieser Form natürlich unterstützen. Und diese Links, von denen wir jetzt geredet haben, die sind natürlich dann alle in der Episodenbeschreibung drinnen. Also möglichst einfach, dass man nicht lang suchen muss und dass man das gleich findet.
So machen wir es.
Ganz kurz, welche Aufgaben werden denn in der Energiegemeinschaft von den einzelnen Teilnehmern dann wahrgenommen? Da gibt es ja unterschiedliche Aufgabenbereiche. Vielleicht kannst du da uns nochmal einen kurzen Einblick geben, was denn die einzelnen Player in der Energiegemeinschaft, sage ich jetzt einmal, was die für Aufgaben haben.
Naja, es ist einmal prinzipiell so, eine Gemeinschaft besteht einmal logischerweise aus zumindest einmal zwei Leuten, weil einer allein ist keine Gemeinschaft. Das ist einmal klar. Das heißt, ich brauche einmal zwei Leute. Die zwei Leute brauche ich in unserem Fall schon für einen Verein. Und wenn ich diese Gemeinschaft als ganz kleine Gemeinschaft mit zwei Leuten betrachte, dann müssen diese zwei Leute jeder einen eigenen Smart Meter ihr eigen nennen, also gehören tut er natürlich dem Netzbetreiber, aber anmelden müssen diese zwei Leute. Und jeder von den zwei ist als Mitglied der Energiegemeinschaft entweder ein Bezieher oder ein Strombezieher oder ein Stromlieferant oder beides. Sogenannter Prosumer wäre jetzt so ein Standardfall, ein Einfamilienhaus mit einer PV-Anlage. Der hat einen Smart Meter, der hat aber zwei Zählpunkte, weil er ja Strom in zwei Richtungen praktisch in dieses Haus kriegt oder aus dem Haus rausschickt. Und die Aufgabe dieser Mitglieder, die sozusagen den Strom aus der Energiegemeinschaft beziehen, besteht einmal im Wesentlichen darin, dass sie sich mit der Energiegemeinschaft als Rechtskonstrukt vertraglich einigt. In unserem Fall ist das ein Beitrittsformular, das ist ein A4-Seiten, wo ich halt als Zählpunktseigner der Energiegemeinschaft sozusagen das Recht gebe, dass praktisch die Energiegemeinschaft für den Strom, den ich als Zählpunktseigner aus der Energiegemeinschaft bekomme, entsprechende Rechnung legt, dass ich der Energiegemeinschaft das Recht eingestehe, dass den Rechnungsbetrag von meinem Bankkonto einzieht, also ein klassischer Einziehungsauftrag. Und im Wesentlichen geht es dann noch darum, ja, Datenschutzthemen sind auch noch drin, weil ja die Energiegemeinschaft mit meinen sensiblen Daten sozusagen hantiert. Und das muss natürlich auch abgeklärt sein. Das ist die Aufgabe der Mitglieder, die sozusagen Teilnehmer einer Energiegemeinschaft sind. Und der Betreiber oder Vorstand der Energiegemeinschaft, so wie ich bei der Energiegemeinschaft Viere eben bin, der hat halt jetzt die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Mitglieder am Anfang einmal formal betrachtet aktiviert werden, also angemeldet werden, dass der Netzbetreiber weiß, aha, dieser Zählpunkt ist jetzt zugeordnet der Energiegemeinschaft Viere. Und im laufenden Betrieb muss ich mich darum umschauen, dass ich die entsprechenden Energiedaten beziehen kann, dass ich diese Energiedaten kontrolliere, weil es könnte ja mal sein, dass irgendwo sozusagen vielleicht für einen Tag noch keine Daten gekommen sind, naja, dann muss ich es nachfordern. Ist auch kein Thema, aber drauf schauen muss ich, also das ist meine Aufgabe. Und ich muss mich darum kümmern, dass ich halt alle Quartal die Rechnungen erstelle, die dann an die Mitglieder verschickt werden. Das also, sind meine Aufgaben.
Also nach dem administrativen Aufwand für das normale Mitglied der Energiegemeinschaft, dass ich beitritt und dass ich dann eben diese Beitrittserklärung unterschreibe und meine Daten freigib, muss ich mich eigentlich nur darum kümmern, jetzt unter Anführungszeichen, dass ich den Strom verbrauche, ja, und dass ich ihn idealerweise dann zu Zeiten verbrauche, wo er halt aus der Energiegemeinschaft kommt.
Genau so ist. Du hast das jetzt gesagt, das habe ich vorher noch ein bisschen übersehen. Im Anmeldungsprozess geht es einmal um die rechtliche Verbindung zwischen zukünftigen Mitglied der Energiegemeinschaft und der Energiegemeinschaft selber. Das ist ein Vertrag, den die Energiegemeinschaft selber sich sozusagen erstellt und der sozusagen da abgeschlossen wird zwischen die zwei. Im Zuge der Anmeldung muss das Mitglied aber auf dem Portal des Netzbetreibers E-Service Netz Oberösterreich diese sogenannte Freigabe, Datenfreigabe tätigen. Das ist vollkommen klar, weil der Netzbetreiber ja sicherstellen muss, dass dieser Zählpunkteigner wirklich an der Energiegemeinschaft teilnehmen will, weil theoretisch konnte aus irgendwelchen Gründen sich eine Energiegemeinschaft irgendwo einen Zählpunkt schnappen, meldet den an und bezieht zum Beispiel einen Strom aus einer PV-Anlage und der Erzeuger weiß aber gar nichts davon. Deswegen gibt es diesen Schritt, der formal betrachtet recht einfach zu setzen ist und, wie gesagt, der notwendig ist für die Anmeldung.
Letzter Player in der Energiegemeinschaft ist natürlich der normale Energielieferant, weil ja bei den erneuerbaren Energielieferanten, wo das die Anlage im Regelfall eine Photovoltaikanlage ist, die natürlich nicht immer scheint und immer liefert. Also gibt es da Zeiten, wo man einen anderen Strom braucht.
So ist es. Das Modell der Energiegemeinschaften ist aus dem Erneuerbaren Ausbaugesetz so definiert, dass die Energiegemeinschaft praktisch, wenn man so will, vorgereiht dem eigentlichen Stromlieferanten sitzt. Das heißt, vereinfacht gesagt, wann in einer Energiegemeinschaft der Überschuss da ist, das wird immer auf Viertelstundenwerte mehr oder weniger runterbrochen, dann wird dieser Anteil aus der Energiegemeinschaft bezogen. Und wenn es einen Restbedarf gibt, dann kriegt jedes Mitglied der Energiegemeinschaft diesen Reststrom von dem jeweiligen Reststromversorger, bei dem er eben angemeldet ist. Das heißt nichts anderes, wenn ich jetzt sozusagen als Strombezieher meinen Strom von der Energie gekriege und ich nehme an einer Energiegemeinschaft teil, dann muss ich weder meinen Stromvertrag kündigen, nun muss ich meinem Stromversorger sagen, du, darf ich jetzt eher an einer Energiegemeinschaft teilnehmen, sondern ich melde mich auch bei der Energiegemeinschaft und der Stromversorger, der Reststromversorger, kriegt die Information automatisch vom Netzbetreiber, weil er ja sieht, aha, da gibt's jetzt auf einmal mehr Zahlen, die ich da jetzt übermittelt kriege an Daten, nicht nur den Gesamtverbrauch, der über den Smart Meter gemessen wird, sondern eben auch eine Differenz, die eben aus der Energiegemeinschaft bezogen worden ist. Und das habe ich vorher noch übersehen, oder beziehungsweise das habe ich vorher nicht gedacht. Natürlich halten wir unsere Mitglieder an, dass wir sagen, hey, wenn die Sonne scheint, dann haben wir viel Strom. Und nachdem wir viel von unserem erneuerbaren Strom in der Energiegemeinschaft teilen wollen, schaut's doch, dass euch ein Strom, wenn es irgendwie möglich ist, dann verwendet, vorrangig, wenn die Sonne scheint. Da brauche ich jetzt noch gar keine technischen Dinge installieren, Verknüpfungen, dass ich weiß, wie viel Strom da ist. Wenn die Sonne scheint und ich habe PV-Anlagen in einer Energiegemeinschaft, dann wird wahrscheinlich ein Überschuss sein. Das ist so. Wir reden jetzt immer von PV-Anlagen, was natürlich in Energiegemeinschaften möglich ist, ist, dass jegliche Form der erneuerbaren Stromerzeugung in der Energiegemeinschaft praktisch Platz findet. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Weizenkirchen 3 kleine Wasserkraftwerke, die an der Aschach praktisch situiert sind und dort Strom erzeugen und die uns in die Energiegemeinschaft Viere auch einen Überschussstrom liefern. Und so gesehen haben wir das Privileg und das Glück, dass wir in der Nacht dann Strom haben. Man kann aber zum Beispiel auch Strom aus Biogasanlagen, Strom aus Biomasseverstromung theoretisch oder aus Windkraft natürlich innerhalb einer Energiegemeinschaft teilen. Also das ist alles möglich.
Jetzt haben wir das so weit definiert, also wir wissen, wie man in die Energiegemeinschaft reinkommt, wir wissen, wie man welche Stromquellen es dort gibt, wir wissen, was wir machen müssen oder welche Aufgaben jeder Player in diesem Konstrukt hat. Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was bringt jetzt dem normalen Konsumenten die Teilnahme an einer Energiegemeinschaft?
Naja, das ist eigentlich ein Thema, das man von verschiedenen Seiten betrachten kann. Sagen wir es einmal so. Wenn ich es rein technisch betrachte, da könnte man sagen, naja, so eine Energiegemeinschaft, die bringt eigentlich nicht recht viel. Weil wenn jemand eine PV-Anlage hat und er erzeugt einen Überschussstrom, den liefert er ins Netz und verkauft er irgendwem, der Ömag oder sonst irgendwem, dann ist ja das eigentlich technisch dasselbe, wie wenn ich eine Energiegemeinschaft habe, wo ich halt dann sozusagen für einen Teil dieses Stroms mir den Preis mit meinem Nachbarn selber ausmachen kann. Das war so der technische Zugang. Der Hintergedanke des Erneuerbaren Ausbaugesetzes aus meiner Sicht ist eigentlich der, dass man mit dieser Regionalisierung letztendlich des erneuerbaren Stromabtausches oder Handels, es ist ja eine Form von Handel trotzdem, ist ja nicht schlecht, erzeugt man Bewusstsein. Und das ist, glaube ich, der Punkt dahinter, dass wenn jetzt Leute in eine Energiegemeinschaft gängen, dann müssen das jetzt nicht unbedingt nur irgendwelche Idealisten sein, die sagen, na, wir wollen die Welt retten und das machen wir, indem wir an einer Energiegemeinschaft teilnehmen, sondern die Erkenntnis, dass ich den Strom, den ich benutze, jetzt ganz bewusst vom Nachbarn kriege, der eine PV-Anlage hat. Und wo geht das weiterhin? Das kann weiterhin gehen in die Richtung, dass man sagt, naja, wenn jetzt der Nachbar zum Beispiel ein Dach hat, wo jetzt beispielsweise eine Anlage mit 12 kW oder 15 kW Platz hat, für seinen Eigenbedarf, dazu aber eine 5 kW Anlage auch, dann könnte es ja Sinn machen, dass der sagt, naja, ich fühle mein Dach an und meine Nachbarn kriegen quasi nicht nur technisch, sondern auch verrechnungstechnisch den Überschussstrom, den ich mit den 15 kW mache. Das heißt, es gibt da schon ein Motiv dahinter, dass man mit diesen Energiegemeinschaften das Verhalten einfach beeinflusst und die Motivation beeinflusst. Und da bin ich ja zum Beispiel gleich einmal beim Speicherthema, dass es natürlich auch Sinn macht, dass ich dann in diesen regionalen Einheiten Speicher mache und damit letztendlich in letzter Konsequenz auch das Netz entlasten kann, weil ich halt zum Beispiel die Spitzen in dem Speicher abfedern kann und halt dann, wenn sozusagen in der Nacht beispielsweise Strom braucht wird und die PV-Anlagen nichts erzeugen, na, dann hole ich meinen Strom aus dem Speicher. Da sind wir noch weiter weg, aber das wird sicher nur ein Thema werden. Und was natürlich auch noch mitspielt, ist dieser regionale Gedanke und der Gemeinschaftsgedanke, das merken wir irrsinnig stark, weil wir haben mittlerweile 94 Mitglieder und diese 94 Mitglieder sind bei weitem nicht lauter Kräne, ganz im Gegenteil, also die kommen aus allen Richtungen und trotzdem ist das eine klasse Gemeinschaft, weil die alle das Gefühl haben, mit dem, was sie da machen, mit der Teilnahme an der Energiegemeinschaft, nehmen sie teil an dieser Energiewende, auf eine Art und Weise. Und da gibt's dann Mitglieder, die sagen, ja, ich mache das jetzt wirklich so, dass wenn die Sonne scheint und ich habe die Möglichkeit, dann stecke ich mein Elektroauto, wenn ich eins habe, wirklich da an und nicht vielleicht auf die Nacht, wo's vielleicht gemütlich, also wo's leicht gegangen oder also diese ganz bewusste Änderung des Verhaltens, um eben netzdienlich und sage ich mal im Sinne der Energiewende vernünftig vorzugehen, das ist schon was mitgeht.
Mhm. Wie viel Anteil schätzt du ist der Preis an der Motivation, dass man zur Energiegemeinschaft dazugeht?
Die Antwort ist einfach. Der Preis muss sowieso passen. Wenn du eine Energiegemeinschaft machst und du machst einen Preis, einen Tarif, der um vieles höher ist als der übliche Preis, dann wirst du keine Leute finden. Einige wenige Idealisten, die sagen, ja, super Sache, bin ich dabei. Aber das war's dann auch schon wieder. Auf der anderen Seite kannst du, wenn Leute kommen und sagen, ja, ich habe jetzt einen Spot-Tarif, da habe ich immer super Preise, da habe ich einen Stundentarif, da zahle ich teilweise für den Strom gar nichts. Und kennt ihr das auch in der Energiegemeinschaft? Sage ich, nein, können wir nicht. Wollen wir auch nicht können. Ist auch nicht unser Modell. Wir wollen einen sichern, verlässlichen, angepassten Tarif liefern. Und wir als Energiegemeinschaft sind nicht gewinnorientiert. Also, das heißt, wir müssen nichts verdienen. Jetzt, wenn es wir nicht schaffen, dass wir einen Tarif zusammenbringen, der für unsere Einspeiser passt und für unsere Abnehmer, dann haben wir irgendwas, da machen wir irgendwas falsch. Was ich damit sagen will, in der Diskussion mit Leuten, die bei uns beitreten wollen, ist der Preis ein Nebenthema. Natürlich reden wir drüber, was kostet bei euch der Strom? Sage ich, ja, wenn du einspeist, kriegst du 11 Cent und wenn du beziehst, kriegst du 13 Cent, minus 2 Cent Netzkosteneinsparung, das heißt, in Wirklichkeit zahlst du 11 Cent. Das war's dann schon wieder. Jeder, der ein bisschen so die tariflichen Situationen momentan kennt, denkt sich dann, ja, sehr gut, der Ölmarkttarif ist bei 9,62, das heißt, da seid ihr drüber. Der normale Abnahmetarif ist bei, ja, 18 Cent. Vor allem, wenn du dann Spotpreis hast, naja, dann wirst du wahrscheinlich weniger zahlen. Aber, wie gesagt, das ist ein Randthema.
Jetzt sind wir, kommen wir schon in den Bereich eine von, ich sage mal, diesen häufig gestellten Fragen, die in der Diskussion immer kommen, wenn es um Energiegemeinschaften geht. Eine der ersten Fragen ist immer, ja, was kosten die Energiegemeinschaft? Ja, was kostet es mir als Betreiber, beziehungsweise was kostet es mir als Mitglied? Mal abgesehen von natürlich diesen Tarifen, wie wir gerade gesprochen haben.
Naja, ich fange mal mit den angenehmen Dingen an. Der große Aufwand, den die Netzbetreiber haben, dass uns die Daten liefern, der kostet uns einmal nichts. Weil wenn wir das zahlen müssen, dann gab es keine Energiegemeinschaften. Weil das ist mit Sicherheit gerade am Anfang, also da ist, glaube ich, viel Geld reingeflossen, dass die Systeme bei euch letztendlich so umgestellt worden sind, dass das überhaupt geliefert werden kann. Also das ist einmal sozusagen aus dem Gesetz aus quasi ein Privileg und ein Recht, das die Energiegemeinschaften haben. Ohne das ging es auch nicht. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn das nicht so definiert worden war, dann gab es keine Energiegemeinschaften. Jetzt, wir sind ein schlank aufgestellter Verein und was haben wir für Kosten? Wir leisten uns einen Steuerberater. Das heißt, der macht uns am Ende vom Jahr die Körperschaftssteuererklärung. Das kostet ein wenig Geld. Und wir haben ein Bankkonto. Das kostet uns auch ein wenig Geld. Unsere Arbeit leisten wir ehrenamtlich derzeit. Also die Idee ist schon dahinter, wann diese Energiegemeinschaft einmal so aufgestellt ist, dass es im Wesentlichen läuft, dann haben wir auch vor, dass wir uns für diese Stunden, die wir da aufwenden, auch was auszahlen. Ist auch legitim, weil es ist ein Aufwand. Aber wie gesagt, momentan haben wir da noch nichts. Im Großen und Ganzen war es das. Also für den Betrieb habe ich eigentlich aus meiner Sicht nur diese zwei Kostenblöcke. Es gibt dann so Kleinigkeiten, wie dass man ja vielleicht einmal Visitenkarten drucken lässt oder mal einen Folder oder einen Flyer macht, den man halt für die Werbung verwendet. Eine Homepage leisten wir uns, die kostet ein bisschen was, aber das sind alles keine Beträge. Also da kommen, wenn ich es jetzt für unsere Energiegemeinschaft betrachte, sind das im Jahr vielleicht ja, 1500 Euro, die wir für den Betrieb brauchen.
Mhm. Du hast es jetzt eh schon angesprochen, was ihr für laufende Kosten habt. Kann man das bei euch oder kann man das ungefähr umlegen auf eine Energiegemeinschaft? Welches Volumen an Kilowattstunden und Euros werden da in so einer Energiegemeinschaft in einem Jahr umgewälzt ist da im Umlauf?
Ja. Naja, man kann es ungefähr, ich kann jetzt wieder mal nur von unserer Energiegemeinschaft ausgehen. Wir haben im Jahr 23 haben wir angefangen, also Anfang des Jahres, mit knappe 20 Mitgliedern. Jetzt, Ende des Jahres, haben wir gehabt 90 Mitglieder. Das heißt, wir haben einen starken Anstieg drin gehabt. Und wir haben in diesem Jahr 100.000 Kilowattstunden praktisch abgetauscht. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich das linear irgendwie durchspiegelt, was sicher wahrscheinlich nicht ganz so die Realität, dann wird es zeigen, was sich jetzt entwickelt. Aber wenn ich mit dem jetzigen Mitgliederstand, jetzt sind wir bei 94 Mitgliedern schon, weil im Jänner sind noch ein paar dazugekommen, werden wir wahrscheinlich heuer vermutlich das Doppelte umsetzen. 200.000 Kilowattstunden, das ist so ungefähr der Wert. Naja, und wenn ich 200.000 Kilowattstunden mit 2 Cent Differenz zwischen Einspeiser und Abnehmer multipliziert, dann sind das 4.000 Euro, die ich im Jahr praktisch erwirtschafte. Naja, und da kann ich schon irgendwas tun damit.
Die nächste Frage, die immer wieder kommt, ist, können Energiegemeinschaften einen Speicher nutzen? Beziehungsweise, und wenn sie einen nutzen können, wie kann man den am sinnvollsten einsetzen?
Ist natürlich ein ganz interessantes Thema, das eigentlich von Anfang an diskutiert worden ist, auch in der Community der Energiegemeinschaftsinteressierten. So ein Speicher hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile. Der Hauptvorteil, wenn ich es jetzt rein von der Geschäftstätigkeit der Energiegemeinschaft ziehe, ich kann Eigenanteil, also sprich jenen Anteil, den ich am erneuerbar erzeugten Strom innerhalb der Energiegemeinschaft nutze, den kann ich extrem steigern. Weil ich natürlich das Thema habe, da sind wir wieder bei den PV-Anlagen, ich habe ja die Haupterzeugung praktisch logischerweise um die Mittagszeit und habe aber den Bezug und die Abnahme halt über den ganzen Tag verteilt. Und auf die Nacht, wenn die Leute von der Arbeit heimkommen, dann wird gekocht, also dann brauchen die eigentlich den Strom. Das heißt, es war doch super, wenn ich diesen Strom am Tag sozusagen speichern kann und auf die Nacht praktisch in der Energiegemeinschaft verteilen. Jetzt ist aber das Problem, dass ich so einen Speicher, wenn ich den jetzt gedanklich als externen Speicher betrachte, das heißt, der steht irgendwo, nicht bei den einzelnen Erzeugungsanlagen, sondern der steht irgendwo praktisch auch in dem regionalen Verband, aber steht irgendwo extern. Damit ich weiß, mit welcher Leistung ich diesen Speicher be- und entladen kann, muss ich wissen, was jeder von meinen Verbrauchern und Erzeugern genau jetzt an Strom praktisch über sein Smart Meter laufen hat.
Da kommen wir jetzt als Netzbetreiber, als Spielverderber ins Spiel. Weil das System halt nicht aufgesetzt ist auf den Echtzeitdatenausgleich, sondern wir messen quasi untertags die 96 Viertelstundenwerte und übermitteln die quasi dann am nächsten Tag, also irgendwann zwischen Mitternacht und 6 Uhr in der Früh, werden die dann ausgelesen aus dem Smart Meter und werden eben übertragen. Aber was ihr braucht, ist ja quasi ein Echtzeitdatenabgleich.
Genau. Und weil du das jetzt sagst, das war natürlich in Diskussionen, war das oft ein Thema, dass wir gesagt haben, ja, ihr müsst ja die Daten eh haben. Die Smart Meter, die können ja das. Die messen ja dauernd. Und dann war ja relativ bald einmal, wenn man ein bisschen ein Verständnis für die Kommunikation der Daten von den Smart Meter sozusagen in die Cloud oder in die Zentrale, wenn man Verständnis dafür hat, dann wird einem bald einmal klar, dass eben Echtzeitdaten über diese Übertragungswege schon allein technisch ganz, ganz schwer möglich sein wahrscheinlich. Und dass die Echtzeitdaten auch aus rechtlichen Gründen ja nicht unbedingt so einfach vom Netzbetreiber bezogen werden können. Das kommt ja auch noch dazu, weil sie eben nicht verrechnungsrelevant sind. Aber das ist nicht so mein Thema. Aber na, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Man braucht Echtzeitdaten. Wie kommt man jetzt zu diesen Echtzeitdaten? Im Prinzip relativ einfach. Jeder Smart Meter bietet die Möglichkeit einer Schnittstelle, wo ich mir praktisch diese Echtzeitdaten heißt nichts anderes, dass ich genau jetzt meinem Zähler sozusagen die Information entlocken kann, wie viel Watt oder Kilowatt gerade über diesen Zähler praktisch fließen. Und diese Schnittstelle kann ich auslesen. Das kann eine optische Schnittstelle sein oder eine elektrische. Und dann habe ich diese Daten. Das Kritische ist aus meiner Sicht die Übertragung dieser Daten. Weil wenn ich jetzt eine Energiegemeinschaft habe mit 94 Mitgliedern, dann sind das üblicherweise 94 Haushalte. Und wenn ich jetzt für jeden dieser 94 Haushalte ein Lesegerät montieren muss, dann muss das erstens einmal wer zahlen. Das kostet jetzt nicht die Welt, aber da kommt trotzdem schon ein bisschen was zusammen. Was aber das aus meiner Sicht risikobehaftete ist, ich muss die Kommunikation dieser einzelnen Lesegeräte mit einer Zentrale irgendwo herstellen. Das kann ich bei WLAN machen, ich kann SIM-Karten verbauen, aber das ist alles natürlich mit einem technischen, damit finanziellen und letztendlich erwartungsintensiven Aufwand verbunden, den wir als ehrenamtliche Energiegemeinschaft nicht leisten können. Brauchen Daten was für diese Speicherbeladung. Das heißt, dieses Thema, glaube ich, und es wird auch irrsinnig viel geforscht, was das betrifft. Es wird geforscht, welche Übertragungswege das vielleicht noch gab, Es gibt sogenannte LoRaWAN-Netze, die so ähnlich sind wie ein WLAN, das über lange Distanzen funktioniert. Ist natürlich auch wieder mit einer Hardware verbunden, die irgendwer mal zahlen muss. Und eins darf man nicht vergessen, und da bin ich wieder beim Geschäftlichen, wenn ich so einen externen Speicher wo stehen habe, dann muss man sich den so vorstellen, wie ein Haus, das angefüllt ist mit Batterien. Und dieses Haus hat, so wie jedes Einfamilienhaus, einen Smart Meter. Und dieser Smart Meter hat zwei Zählpunkte. Das heißt, dieses Haus mit den Batterien drin kann einen Strom aus dem Netz beziehen. Nämlich dann, wenn die Energiegemeinschaftsanlagen mehr produzieren, als die Mitglieder gerade verwenden. Dann kriege ich einen Strom aus dem Netz. Und wenn meine Mitglieder auf die Nacht praktisch das Kochen anfangen und die PV-Anlagen schlafen gegangen sind, weil die Sonne nicht mehr scheint, dann schicke ich über diesen Smart Meter den Strom wieder ins Netz und verteile ihn an meine Abnehmer. Jetzt haben wir aber die Situation, dass dieser Smart Meter und dieses Haus mit den Batterien drin beim Bezug von Strom gesehen wird wie ein ganz normaler Verbraucher. Und der Verbraucher, der Stromnutzer, zahlt die Netzgebühren. Das heißt, ich zahle für diesen Strom, den ich aus der Energiegemeinschaft zwischenspeichere, Netzgebühren. Und das ist problematisch, weil die bringe ich in meinem Tarif in Wirklichkeit nicht unter. Das macht das System derzeit noch, sage ich einmal, schwer kalkulierbar aus meiner Sicht. Aber interessant ist.
Ja. Hast du aus deiner Erfahrung in den Energiegemeinschaften irgendwelche, ich sage mal, Einsteigertipps für Menschen, die jetzt sagen, boah, eigentlich das möchte ich machen und das interessiert mich, wo sollte ich am Scheitern anfangen?
Du meinst jetzt Gründungswillige, die sagen, ich darf mich interessieren, ich hätte da eine Idee.
Genau, sowohl als auch Gründungswillige oder auch die an einer Energiegemeinschaft teilhaben.
Ja. Also, wenn mich wer fragt, möchte eine Energiegemeinschaft gründen, was soll ich denn tun? Dann sage ich dir, weißt du was, schaust einmal auf unsere Homepage. Da findest du einmal prinzipiell, wie ich vorher gesagt habe, ein Kochrezept, wie man so eine Energiegemeinschaft gründet. Und da würde ich ihm sagen, schaust auf die Homepage von der Koordinationsstelle Energiegemeinschaften. Dort findest du auch noch irrsinnig viele Informationen, die wir nicht haben, zum Beispiel Informationen über steuerliche Themen, ganz wichtiges Thema, wo uns wir aber wenig damit beschäftigen. Und dann schaust du auf die Homepage von der Energie AG, beziehungsweise Netz Oberösterreich, weil auch dort steht irrsinnig viel über Energiegemeinschaften, zum Beispiel das von dir angesprochene Netto-Tool, das ja grandios ist. Also wie du mir den Link damals geschickt hast und ich bin das erste Mal eingestiegen und mir gedacht, ja Wahnsinn, genau das ist. Weil man darf eins nicht vergessen, als Energiegemeinschaft muss ich ja, wenn ich einen Interessentin, die sagt, na, kann ich bei euch teilnehmen, dann muss ja ich herausfinden, ob dieser Zählpunkt überhaupt in unserem regionalen Gefüge drin ist. Ob er am selben Umspannwerk hängt bei einer regionalen EEG oder am selben Ortsnetztrafo bei einer lokalen. Und damit ich das feststellen kann, war es halt vor diesem Netto-Tool so, dass ich halt mich entweder registriert habe als Zählpunkt-Nutzer beim E-Service der Netz Oberösterreich. Das heißt, der Nutzer hat für mich schauen müssen, wo er dranhängt. Und jetzt gibt es aber Leute, die mit solchen Dingen halt nicht so sich so leicht an mit registrieren. Und also das war mühsam. Und mit dem Netto-Tool zum Beispiel kann ich als Energiegemeinschaftsbetreiber zu jedem Zeitpunkt, das kann ich am Handy machen, wenn mich einer fragt, du kannst bei euch mittun, dann steige ich da ein ins Netto und sage mir, hey, wo ist denn dein Häusl? Das ist eine Kartendarstellung wie am Apps oder suche nach einer Adresse und weiß sofort, der hängt auf dem Umspannwerk Christkirchen und auf dem Ortsnetztrafo Nummer 7625 oder was auch immer, eh wurscht, und weiß, ob der zu mir dazu passt. Das heißt, das sind die Tools, die man am Anfang braucht. Und der Rest ist dann einfach nur Kapperl aufsetzen und Geduld, Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit da und dort.
Aus deiner Sicht, jetzt, ich sage mal, für Oberösterreich gesprochen, Wie viele Energiegemeinschaften oder siehst du diesen Energiegemeinschaftszug, dass der jetzt Fahrt aufnimmt, oder ist das eher was, die was interessiert, die haben wir jetzt schon und jetzt kommt es zum Erliegen?
Nein, also ich glaube, dass wir da lange noch nicht am Ziel sind. Also ich habe Anfang letzten Jahres, genau 23, habe ich eben angefangen, eben auch Vorträge zu dem Thema abzuhalten, wo wir uns auch dann eben kennengelernt haben und gemeinsam über das Thema gesprochen haben. Und da kommst du natürlich immer mit Leuten zusammen, die sich logischerweise für das Thema interessieren. Und Anfang 23 oder Ende 22 war es halt schon so, dass es viel Interessierte gegeben hat. Aber der Schritt zu gründen, der war aus verschiedenen Gründen teilweise noch, die haben sich noch nicht so richtig getraut. Weil damals, das darf man nicht vergessen, damals war nur eine Zeit, wo auf der einen Seite die Datenabwicklung teilweise noch recht kompliziert war. Kompliziert in dem Sinn, dass es hat damals eine Umstellung gegeben im Oktober 2022, wo eben die Netzbetreiber das System der Verteilung im Wesentlichen, also bis vor Oktober, hat man innerhalb einer Energiegemeinschaft jeder Erzeugungsanlage einen gewissen Pool von Abnehmern zuordnen müssen. Und nach Oktober ist umgestellt worden auf die sogenannte Many-to-Many Variante, wo eben gedanklich alle Einspeiseanlagen in einen virtuellen Energiepool liefern und aus dem heraus werden die Abnehmer versorgt. Und diese Umstellung, die ist nicht ganz reibungsfrei verlaufen. Also das heißt, da war es schon ein paar Wochen, in Niederösterreich sogar ein paar Monate so, dass die Daten relativ unpräzise daherkommen sind. Also das war mühsam. Und da haben wir viele Leute gehabt, die gesagt haben, da könnten wir jetzt einmal nicht. Das war das eine Thema. Und das zweite Thema waren die Tarife, die ja in der Zeit auch extrem waren. Also wie wir vorher schon gesagt haben, ÖMAG, Einspeisetarif 52 Cent, Bezugstarif alt teilweise nur 6 bis 8 Cent. Das heißt, da ein Wirtschaftsmodell finden war schwer. Stromkostenbremsen war für die Energiegemeinschaften ein ganz heikles, schlechtes Thema. Also Energiegemeinschaften kriegen diese staatliche Unterstützung nicht, weil es keine Stromversorger sind. Das heißt, die Energiegemeinschaften müssen irgendwie damit leben, dass sie den anderen Mitglieder erklären müssen, wie denn das jetzt ist, wenn die um einen Teil der Stromkostenbremsen umfallen. Das ist alles da reingefallen in die Zeit und hat teilweise ein bisschen zu einem verhaltenen Gründen von Energiegemeinschaften geführt. Im zweiten Quartal 2023 hat man gesehen, dass die Gründungen massiv angestiegen sind. Also da sind wirklich, man sieht es dann immer an die laufenden Nummern, der RC-Nummern, die man ja im EB Utilities praktisch sich anschauen kann, dass die dann rasant gestiegen sind und dass diese angemeldeten Energiegemeinschaften sozusagen auch wirklich leben, erfahren wir jetzt, weil wir eben ein Projekt gemacht haben, wo wir eine Energiegemeinschaftsabwicklungssoftware anbieten, wo eben Energiegemeinschaften kostenlos Software zur Verfügung haben, wo sie die Energiegemeinschaft abwickeln. Die melden sie bei uns und wir haben innerhalb kürzester Zeit 60 Energiegemeinschaften, die praktisch aktiv arbeiten. Das heißt, in Wirklichkeit ist der Zug, hat eigentlich jetzt erst so richtig Fahrt aufgenommen. Und mit dem, dass die Strompreise jetzt stabil, also schaut zumindest so aus, stabil bleiben, das Stromkostenbremsenthema eigentlich auch nicht mehr relevant ist, weil die Tarife in Wirklichkeit schon drunter liegen. Jetzt sind diese Hemmnisse eigentlich vom Tisch. Und also ich glaube, dass bis im Herbst noch ganz, ganz viele Energiegemeinschaften gegründet werden, weil ich nicht glaube, dass die nächste Regierung uns so schön tut, was Energiegemeinschaften betrifft, wie die jetzige. Das heißt, ich hoffe, dass die Energiegemeinschafts-Community ganz, ganz stark noch wächst, damit man das Thema auch einfach nicht mehr wegkriegen kann. Das ist so der politische Exkurs, den ich auch immer wieder anbringen möchte, weil es, glaube ich, europaweit und wahrscheinlich weltweit schaut man, was das Thema betrifft, auf Österreich, weil es meines Wissens zumindest in Europa kein Land gibt, wo es solche Möglichkeiten gibt, dass man auf wirklich auf ganz unterster, im positiven Sinn, Ebene praktisch Strom abtauschen kann. Das gibt es sonst nirgends. Und das ist schon was Klasses.
Das war ein super Schlusswort. Ich sage danke, dass du uns in diese Welt der Energiegemeinschaften entführt hast, dass wir dort ein bisschen einen Einblick gewonnen haben. Ich glaube, unsere Zuhörenden haben sehr, sehr viel mitnehmen können. Wie gesagt, wir werden die ganzen Informationen, Zusatzinformationen und Links nur einmal in diese Episodenbeschreibung dazu nehmen, dass das auch jederzeit verfügbar ist und schnell findbar ist. Und darf einfach Danke sagen und freue mich, wenn du wieder mal kommst.
Wolfgang, danke für die Einladung. War mir ein Vergnügen.
Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at/podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.